So, jetzt kommt die Predigt. Die wird vielleicht so eine halbe Stunde lang dauern. Ich hoffe, ihr haltet das gut durch. Ich glaube, es ist nicht so fad. Wir machen gerade in der Gemeinde eine Predigtreihe, eine Übereinanderstellen. Dient einander, ermutigt einander, tragt einander, liebt einander. Und heute geht es um vergebt einander. Dazu habe ich eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium ausgesucht, Kapitel 18. Matthäus 18, da geht es um Beziehungen in der Gemeinde. Und besonders wichtig ist da natürlich die Vergebung. Das ist logisch. Wir sind ganz verschiedene Menschen, ganz unterschiedlich. Logischerweise ecken wir aneinander an. Und wir sind Sünder. Das bedeutet, wir verletzen einander. Was ist dann das Ergebnis? Rückzug in oberflächliche Beziehungen oder Vergebung, Versöhnung? Wenn wir einander nicht so vergeben, wie Gott, der Vater, uns vergibt, dann wird es uns schlechter gehen, steht da in Vers 35, das sagt Jesus. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Er erzählt ja da ein Gleichnis, und wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann gibt es immer zwei Gruppen. Die einen wollen mehr wissen, die anderen wollen nichts mehr wissen. Die einen gehen hin, die anderen gehen weg. Wir haben jetzt die Wahl. Bitte entscheide dich, zu welcher von den beiden Gruppen du heute gehören wirst. Ich bete. Unser Herr und König, lehre du uns heute vergeben. Amen. Die Geschichte fängt an mit einem Herrn mit Herz. Jesus erzählt da ein Gleichnis vom Himmelreich. Und das Himmelreich ist die Herrschaft Gottes in den Menschen, in den Herzen der Menschen, die ihn lieben. Das ist das Himmelreich, die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen, die ihn lieben. Und diese Herrschaft ist wie ein Königreich mit einem gerechten Herrscher. Es ist ein Herr mit Herz, aber er ist auch gerecht. Ein König, steht da am Ende von Vers 23 da, ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Er rechnet ab, er macht Kassasturz. Und am Ende kommt die Rechnung. Einer schuldet ihm 10.000 Talente. Das ist eine unvorstellbar große Summe Geld. Zum Vergleich, der reichste Römer zur Zeit Julius Caesars, das ist der vor die Asterix-Hefteln, der reichste Römer war der Marcus Licinius Crassus, und sein Vermögen 7.100 Talente. Und dieser Knecht vor dem König, der schuldet 10.000 Talente. Man kann es auch sagen, so sagen, es waren ungefähr 60 Millionen Tageslöhne. Also das wären bei uns ungefähr 4 Milliarden Euro. Ja, das sind so, solche unvorstellbaren Zahlen, das kann man ja gar nicht mehr verstehen, was das überhaupt bedeutet. Also das heißt, dieser Mann schuldet eine unvorstellbar große Summe. Das ist zu viel, das kann er niemals zurückzahlen. Die Gerechtigkeit verlangt, dass alles versucht wird, um seine Schuld zu bezahlen. Vers 25 lautet daher, da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Die Schulden, die haben Auswirkungen nicht nur für den Knecht selbst, nein, auch die Menschen in seinem Umfeld sind natürlich betroffen. Das ist immer so. Und die letzte Möglichkeit war damals, die Menschen selbst zu verkaufen. Das ist gerecht. Jetzt bittet der Knecht aber um Gnade. Er will anders mit Geld umgehen, ab jetzt, Vers 26. Der Knecht aber fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Das ist der letzte Ausweg für diesen Knecht, ein Appell an die Großzügigkeit des Königs. Und Das haben wir bis dahin in der Geschichte noch nicht gewusst. Jetzt kommt dieser überraschende Wendepunkt. Dieser König hat auch ein Herz. Der König ist nicht nur gerecht, sondern er hat auch ein Herz. Vers 27. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihm Los und erließ ihm das Darlehen. Das berührt den König, die Verzweiflung, die Bitte, das Flehen, der Appell an seinen Großmut. Und das bringt ihn dazu, den Knecht freizulassen und ihm sogar die ganze Schuld zu erlassen. Was sagt uns das über das Himmelreich, dieser erste Teil? Dass der König so gerecht und gnädig ist. Sagt uns, dass Gott gerecht und gnädig ist. Er ist gerecht. Es wird immer abgerechnet. Gott ist nicht korrupt. Er kehrt nichts unter den Teppich. Keine einzige Träne, die wir verursachen. Es wird abgerechnet. Keine Ungerechtigkeit ist ihm egal. Am Ende kommt die Rechnung. Die Schuld wird aufgedeckt. Die Schuld muss bezahlt werden. Was für eine Schuld? Wovon reden wir da jetzt überhaupt? Wir alle, du, aber ich natürlich auch. Wir alle schulden Gott alles. Alles, alles. Alles, was du hast und bist, kommt von Gott. Und wir alle, also du und ich, wir sind zu stolz, das zuzugeben. Wir wollen diesem Gott nicht Danke sagen. Wir wollen ihm keinen Dank und keine Anbetung schulden. Wir wollen ihn überhaupt nicht in unserem Leben drin haben. Wir wenden uns ab von Gott und wir bleiben ihm da was schuldig. Wir rennen weg von Gott. Wir verachten ihn durch unseren Egoismus und unsere Gleichgültigkeit. Und das vergrößert die Schuld. Wir machen sie immer größer, bis in Milliardenhöhe. Warum? Ja, das größte Gebot lautet, hat Jesus einmal so gesagt, das größte Gebot lautet, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Unsere Lieblosigkeit Gott gegenüber, die vergrößert die Schuld jede Sekunde. Am Ende kommt die Rechnung. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Gottes Wort in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde, also das Ergebnis der Rebellion gegen Gott, ist der Tod. Am Ende wird abgerechnet. Aber es gibt eine gute Nachricht in diesem Himmelreich. Es gibt eine gute Nachricht über Gott. Unser Herr im Himmel ist ein Herr mit Herz. Er schenkt uns das ewige Leben, weil Römer 6, 23 geht ja so weiter. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott vergibt maßlos, verschwenderisch, Milliardensummen. Er vergibt allen, die ihn darum bitten. Er will, dass wir leben. Er gibt uns frei, er erlässt die Schuld. Es ist so befreiend wie in diesem Gedicht von Lothar Zanetti. Ich lese es euch vor. Am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Und für alle die Tage, die Abende und die Nächte, einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. So ist Gott wirklich. Er ist gerecht und gnädig. Er rechnet ab, aber er zahlt die Rechnung selbst. Wir müssen sie nicht selbst bezahlen. Das könnten wir auch nie. Die Milliardenschuld, das ist eine gefährliche Illusion, wenn du denkst, du kannst das bezahlen selbst. Das ist unmöglich. Ein anderer bezahlt. Weil Gott gerecht ist, muss jemand bezahlen. Gott selbst bezahlt, weil Gott gnädig ist. Er ist dieser Herr mit Herz. Und jetzt kommt ein Knecht ohne Herz vor. Dieser Knecht, dem gerade die Milliardensumme erlassen wurde, der trifft einen Kollegen, der ihm 100 Denare schuldet. Das sind ungefähr 9.000 Euro. Obwohl, das ist schwierig zum Umrechnen. Da muss man immer überlegen, Kaufkraft oder Tageslohn, welches Land. Aber es ist nicht nichts. Also es sind keine Milliarden natürlich. Aber es ist nicht nichts. Es geht in die Tausende Euro. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich. Nichts. Überhaupt nichts ist es im Vergleich zu der Schuld, die ihm gerade erlassen wurde. Auch dieser Knecht ist jetzt gerecht. Er will abrechnen. Er will sein Recht bekommen. Und dabei ist er ziemlich brutal, ganz anders als der Herr mit Herz. Denn da steht ja in Vers 28, er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldest. Dieser Knecht hat kein Herz. Und das ist der große Unterschied zu dem König. Der Knecht, der vergibt nicht, sondern der bleibt in seiner unbarmherzigen Selbstgerechtigkeit stecken. Sein Mitknecht sagt jetzt genau dieselben Worte zu ihm, die er selbst zum König gesagt hat. Vers 29, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Aber der Knecht ohne Herz, der bleibt in seiner selbstgerechten Unbarmherzigkeit stecken. Vers 30, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Irre, oder? Da wird einem gerade eine Milliardenschuld erlassen. Und du reitest dann auf ein paar Tausendern herum? Rechthaberisch? Ja, was sagt das jetzt wieder über das Himmelreich? Das sagt uns einfach, nicht bei allen Menschen kommt die Gnade Gottes an. Und seine Vergebung, die kommen nicht bei allen Menschen an. Und das zeigt sich daran, sie wollen nicht vergeben. So wie es da steht in Vers 30. Er aber wollte nicht. Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Vergeben heißt, den anderen freizugeben. Die Schuld zu erlassen. Und dieser Knecht ohne Herz, der will nicht. Er vergibt nicht. Der Herr will aber Knechte mit Herz. Gott will Menschen haben, die so sind wie er. Ist so großzügig, so vergebend, so gnädig. Und das sehen wir da im dritten Teil. Da kommen die Knechte mit Herz vor. Die anderen Knechte, die kriegen nämlich mit, was da abläuft. In Vers 31 steht dann, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Die Mitknechte, die sind tief betroffen. Wie schrecklich, dass der Knecht ohne Herz so auf seinem Recht beharrt hat, dass er so herzlos ist. Wie schlecht geht es dem betroffenen Mitknecht, dem die Schuld nicht erlassen wurde. Mit der kleinen Schuld. Und das alles macht die anderen Knechte sehr traurig. Und sie klagen dem König ihr Leid. Der König, der ist gerecht und barmherzig. Wie denkt jetzt der König von Knechten, die nur gerecht sind, die ihr Recht wollen? Steht in Vers 32 bis 34. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Also wie denkt der König? Der König nennt den hartherzigen Knecht böse. Er hätte gleich wie der König handeln sollen, Vers 33. Und das macht den König zornig, Vers 34. Das Gericht des Königs ist unbarmherzig gegen die Unbarmherzigen. Vers 34. Was sagt das wieder über das Himmelreich? Das Himmelreich ist geprägt von Barmherzigkeit. Da gibt es einen Herrn mit Herz. Der regiert in den Herzen von Menschen, die Knechte mit Herz sind. Unbarmherzigkeit und Vergebungslosigkeit, die passen nicht ins Himmelreich hinein. Sie führen zu Traurigkeit. Sie führen zu Zorn. In Jakobus 2, Vers 13 steht, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Wer keine Barmherzigkeit und wer keine Vergebung übt, der zeigt einfach damit, dass die Vergebung und Barmherzigkeit Gottes bei ihm gar nie angekommen sind. Wer ungnädig ist, der zeigt, dass er nie Gottes Gnade erfahren hat, weil Gottes Gnade überfließt und uns verwandelt. Es kommt ein Tag, an dem Gott Gericht halten wird. Das wird ein öffentliches Gericht sein. Deine Taten werden da die Beweismittel sein. Und wenn du Gottes Gnade erfahren hast, wenn du seine Vergebung bekommen hast, dann werden bei diesem Gericht deine Taten der Vergebung und Barmherzigkeit das belegen, weil Gottes Gnade in dir übergeflossen ist. Wir leben von Vergebung und von dem Vergeben. Dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, das ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Jemandem wird eine Riesenschuld erlassen, er erlässt eine kleine Schuld nicht und deswegen wird er verurteilt und bestraft. Die Bedeutung ist nicht schwer zu verstehen. Das ist auch nicht so schwer zu verstehen. Die Bedeutung, Jesus erzählt das Gleichnis, damit wir eine neue Einstellung zur Vergebung kriegen. Der Auslöser von dieser Geschichte war ja die Frage von Petrus in den Versen 21 bis 22. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Das war schon sehr, sehr viel im Vergleich zu dem, was sonst empfohlen wurde. Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Auf gut Deutsch, hör auf zu zählen. Christen vergeben einander. Alles. Immer. Immer wieder. Ohne Buch zu halten. Das will Jesus Christus, unser König. Es ist nicht schwer zu verstehen, aber ich glaube, es ist schwer zu leben. Um Vergebung bitten ist schwer. Und vergeben ist auch schwer. Normal ist es, sich gegenseitig alles an den Kopf zu werfen, damit wir Recht behalten. Unser unbarmherziges Recht. Ich habe und du hast. Alte Geschichten kommen wieder hoch, an die ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Aber ich war damals im Recht, mir wurde damals Unrecht getan. Ich bin dann immer noch voller Groll. Kennst du das? Und Jesus sagt mir, vergib. Vers 35 sagt er, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jesus sagt das auch zu dir. Vergib deinem Bruder. Vergib deiner Schwester. Wie kann das gehen? Die Bibel ist natürlich voll mit Antworten dazu, wie das Vergeben geht, aber wir schauen jetzt einfach nur mal in diesen einen Text rein. Ich glaube, das reicht mal für heute als konkretes Vorhaben für euch dann später. Also wie geht Vergeben? Voraussetzung ist ein barmherziges Herz. Und dabei hilft dir vielleicht die Erinnerung an deine eigene Schuld. Erinnere dich daran, was Gott dir vergeben hat. Ich habe riesige Schulden bei ihm gehabt. Es war unmöglich, dass ich sie jemals zurückzahle. Gott hat mir aus Liebe diese ganze Schuld erlassen. Die ist weg. Jemand anderer hat sie bezahlt. Jesus am Kreuz hat meine ganze Schuld bezahlt. Ich bin jetzt versöhnt mit Gott. Erinnere dich daran, was Gott dir vergeben hat. Und falls jetzt noch was zwischen dir und Gott unbereinigt steht, lass dir vergeben. Sei ehrlich, Schuld ist da. Ich kann nicht bezahlen. Bitte den Herrn um seine Gnade und bitte ihn auch um Umkehr, um ein klares, reines Gewissen und um Umkehr, dass du ab jetzt einen anderen Weg gehst. Vergebung ist für mich die Grundlage für das Vergeben anderen gegenüber. Zuerst erlässt mir der Herr eine Riesenschuld und dann erwartet er, dass ich es ihm nachmache. Also wenn dir der Herr vergeben hat, dann fang du jetzt auch an, anderen zu vergeben. Im Vater unser, da beten wir ja, vergib uns, wie auch wir vergeben. Ich habe mal vor langer Zeit nach dem Gottesdienst mit einer Frau geredet, nicht in diesem Land. Und wir reden so und auf einmal merke ich, die ist voller Bitterkeit gegen andere Christen. Und schimpft über sie. Sie sprudelt alles so aus ihr heraus. Ich habe mich überhaupt nicht gekannt. Vielleicht braucht man jemanden, den man nicht kennt, damit man das alles abladen kann wieder mal. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber das wäre gut für dich, wenn du das mal loswerden könntest. Es wäre gut für dich zu vergeben, die anderen einfach freizugeben und selber frei zu werden von dem Groll. Sie wollte nicht vergeben. Ich habe zu ihr gesagt, jawohl, wir beten ja im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine Frau, bei der die Gnade nicht angekommen ist. Sonst hätte sie wenigstens gesagt, ja, ich würde ja gern. Aber es fällt mir so schwer. Kannst du mir helfen? Aber das hat sie nicht gesagt, sie hat einfach gesagt, ich will nicht. Das niemals. Das war sehr traurig. Vergebung ist für mich die Grundlage, dass ich selber anderen vergeben kann. Und das möchte der Herr. Aber die Voraussetzung dafür ist eben ein barmherziges Herz. Und dann, vielleicht ist dir jetzt im Laufe des Gottesdienstes jemand eingefallen, der bei dir in der Schuld steht. Eh klar, sehr oft beruht das auf Gegenseitigkeit. Es sind sich nicht ein Heiliger und ein Sünder damals begegnet. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Sehr oft werden wir eben aneinander schuldig und brauchen gleichzeitig Vergebung vom anderen auch, wenn wir ihm vergeben. Ist dir wer eingefallen? Wie geht jetzt vergeben? Ja? In diesem Gleichnis, in dieser Geschichte gibt es immer einen ersten Schritt. Mach den ersten Schritt und sprich es an. Und das geht natürlich nicht aus der Distanz. Letzte Woche haben wir ja schon gehört, dass es keine Kirche aus der Distanz gibt. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Begegnung mit anderen Jesus-Nachfolgern. Das geht nicht aus der Distanz. Letzte Woche haben wir das schon gehört. Wenn du so einen Konflikt mit jemandem hast, dann gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sprichst es aus oder du lebst es aus. Auf jeden Fall merkt man was. Du ziehst dich total zurück. Oder sonst irgendwie. Man merkt es irgendwie. Es kommt auf jeden Fall raus, dass etwas, was nicht stimmt. Also das Beste ist, du suchst das Gespräch. Kommt euch nahe. Aber ohne euch zu würgen. Wie der unbarmherzige Knecht. Der will ja nur sein Recht, aber du willst ja was anderes. Du willst was Gutes für die andere Person. Sprich es liebevoll an. Und wenn der andere dich verstanden hat, dann akzeptiert er das vielleicht nicht, dass er Vergebung braucht. Ja, dann kommt es nicht dazu, dass eure Beziehung jetzt gleich wieder gesund wird. Und das ist echt ein Problem, über das du dann wieder mit Gott sprechen musst. Aber vielleicht erkennt der andere voller Schreck, dass etwas schiefgelaufen ist. So wie in dem Gleichnis von Jesus. Zu mir sind ja auch schon Leute gekommen, die haben gesagt zu mir, damals 1957, na so lange bin ich noch nicht da, damals vor 5 Monaten hast du etwas gesagt zu mir. Also ich denke, ah, das wollte ich ja gar nicht. Da erschrecke ich und es tut mir leid. Vielleicht passiert dir das auch, dass der andere das so, dass der andere so reagiert. Aber eben egal, wie der sich entscheidet, entscheide du dich dafür, ihm die Schuld zu erlassen. Das ist dann der nächste Schritt. Erlasse die Schuld. Beharre nicht auf deinem Recht. Gib den anderen frei. Verzichte auf dein Recht, auf den Groll, auf die Wiedergutmachung. Halte den anderen nicht fest. Und du verzichtest auf alles. Du erwartest nie wieder eine Wiedergutmachung. Ja, und das geht vielleicht nicht so schnell. Vielleicht kommt die Sache wieder hoch irgendwann. Immer wieder mal. Vielleicht kannst du einfach deinen Groll nicht so schnell loslassen. Entscheide dich immer wieder loszulassen. Und mach das eben von Herzen. Wie Jesus das sagt. Nicht oberflächlich, sondern von Herzen. Manchmal vergeben Christen einander zu schnell. Das ist fast schon wie ein Reflex. Da ist gar kein bewusstes Vergeben dann dabei. Und das ist eben extrem gefährlich für alle. Weil es ja dann wieder raufkommt. Manchmal vergeben Christen einander nie. Das ist noch viel gefährlicher. Aber es ist auch nicht so gut, wenn man einfach so ganz oberflächlich einander vergibt. Und ein Zeichen für oberflächliches Vergeben von deiner Seite aus ist eben, wenn die Sache immer wieder raufkommt. Denk noch einmal nach. Erbarme dich ohne Groll und entscheide dich immer wieder zu vergeben. Bitte Gott um Hilfe dabei. Vielleicht denkst du, das kann ich nicht. Aber Vergebung, Veränderung ist für jeden Menschen möglich. Es gibt Versöhnung. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde. Und es gibt ganz sicher Versöhnung für Brüder und Schwestern, die demselben Herrn Jesus nachfolgen. Es gibt Vergebung. Weil Jesus wirklich für uns gestorben und auferstanden ist. Deswegen gibt es Hoffnung. Jesus lebt und er verwandelt dich. Beten wir miteinander. Vielleicht ist dir jemand eingefallen jetzt, vielleicht möchtest du etwas Spezielles jetzt mit dem Herrn in der Stille besprechen. Ich schließe mit einem Gebet ab.